des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Bittet Gott, dass er uns gnädig sei. Wir wollen beten. O Herr, bitten wir dich von Herzen, schenke uns diese ganz große Gnade, dass wir vor dir stehen. Herr, es kommt alles darauf an, dass du uns in deine Gegenwart stellst. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist und versprochen hast, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dass wir nur mitrechnen dürfen, dass du da bist. Wir haben es sehr nötig, mit dir zu sprechen. Es ist vieles in unserem Innern, was uns unruhig macht. Da ist viel Schuld und Ungehorsam und Übertretung. Wir legen sie dir hin. Unser Herz ist böse, Herr, wir legen unser böses Herz dir hin. Wir legen auch alle Sorgen und Nöte dir hin. O Herr, nimm du alles in deine durchgrabenen Hände und schenk uns deinen guten Heiligen Geist. Erfülle du uns. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Mein Herr Jesu, dein Nahesein bringt großen Frieden ins Herz hinein. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht im 53. Kapitel des Propheten Jesaja, das von dem leidenden Herrn Jesus Christus die Rede. Darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm große Menge zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben. Darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er viele Sünden getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Wir hatten angefangen, auch schon im vorigen Sommer, die Geschichte von der Bekehrung des Paulus zu besprechen. Wir hören, wie dieser Folger Jesu auf den Herrn Jesus prallt und dann als blinder und zerschlagener Mann nach Damaskus kommt. Und ruft der Herr, der auferstandene Herr, einen Jünger in Damaskus und sagt zu ihm: Geh hin zu diesem Saulus und hilf ihm, er soll mein Bote werden. Und nun kommt unser heutiger Text, Apostelgeschichte 9. Ananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört, von diesem Manne Saulus, wie viel Übles er deinen Heiligen getan hat zu Jerusalem. Und er hat allhie Macht von den hohen Priestern, zu binden alle, die deinen Namen anrufen. Der Herr sprach zu Ananias: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, ich sag, man merkt die Ferien, nicht, dass die Jungs fehlen. Man merkt es beim Singen sehr, wenn die nicht da sind. Oh, was ist das für ein trüber Gesang, nicht wahr? Den wir da eben angestimmt haben, meine Freunde. Und man merkt es auch an dem Apparat hier, der da, verstehen Sie mich jetzt alle? Der Fachmann ist auch im Lager draußen, bedient da die Apparate. Wenn Sie nicht verstehen, wenn das nicht funktioniert, das sind also jetzt bloß, da tönt irgendwas, du musst den Sprecher stellen, Genosse. Diese Geschichte hier, dieser Text heute, ist ein großartiges Geschenk. Da dürfen wir nämlich zuhören bei einem höchst interessanten Gespräch. Es unterhalten sich hier der Auferstandene, von Toten auferstandene und erhöhte Herr Jesus Christus und ein Mann namens Ananias aus Damaskus. Es kommt Ihnen vielleicht unglaublich vor, dass Jesus sich mit einem Manne einfach so unterhalten soll. Aber warum nicht? Er lebt wirklich. Ich würde nicht Pfarrer sein wollen, wenn das nicht wahr wäre, dass Jesus wirklich lebt. Und, oh Wunder, er beherrscht alle Sprachen der Welt. Er beherrscht alle Sprachen der Welt. Warum also soll er sich nicht mit Ananias unterhalten können? Oder mit ihm oder mir? Und es wäre schlimm, wenn wir nicht von solchem Gespräch mit Jesus in unserem Leben etwas wüssten. Was ist der Inhalt dieses Gesprächs? Es geht um Folgendes. Nach Damaskus ist Saulus gekommen. Es hat sich schnell rumgesprochen. Der Mann hat sich einen Namen gemacht als ein wüster und wilder und fanatischer Verfolger der jungen Christengemeinde in Jerusalem. Und nun ist er nach Damaskus gekommen, um dort auch die Christengemeinde zu verwüsten. Und davon spricht Jesus mit dem Ananias und sagt zu ihm: Du, Ananias, dieser Saulus wohnt jetzt in einer Gasse, die heißt die Gerade, in dem Hause eines Manns namens Judas. Geh dahin und hilf ihm, mein Jünger zu werden. Ich kann mir vorstellen, was der Ananias für einen Schock bekommt und auffährt und sagt: Herr, ich soll zu diesem Mörder deiner Jünger gehen. Ja, sagt der Herr Jesus, geh nur hin, ich bin ihm bereits begegnet auf dem Wege hierher. Ich bin ihm in den Weg getreten und von dieser Begegnung her ist dieser Saulus sehr zerschlagen, ein blinder Mann geworden. Geh nur hin und hilf ihm, mein Jünger zu werden. Ich verstehe den Ananias, dass alles in ihm gegen diesen Auftrag rebelliert. Und dass er dem Herrn aller Herren hier schlankweg widerspricht.
Herr, er ist hier, um die Christengemeinde zu verfolgen, um alle anzufesseln und ins Gefängnis zu bringen, die deinen Namen anrufen. Ich sehe mir gewöhnlich am Sonntagabend den Text für den kommenden Sonntag an und trage so eine Woche mit mir rum. Und so habe ich mich jetzt eine Woche lang mit diesem Einspruch, mit diesem Widerspruch dieses Ananias beschäftigt. Und ich habe entdeckt, hinter diesem Widerspruch des Ananias, gegen den Befehl des Herrn zu Saulus zu gehen, hinter diesem Widerspruch stehen im Grunde drei wichtige und bange Fragen. Und zwar Fragen, meine Freunde, die jedes wirkliche Christenherz immer wieder stellt, wenn es das eigenartige und merkwürdige Tun seines Herrn ansieht. Und diese drei Fragen, die hinter dem Widerspruch des Ananias stehen, möchte ich heute Morgen mit Ihnen besprechen. Drei Fragen eines Jesusjüngers. Drei Fragen eines Jesusjüngers. Ich lese den Text noch einmal. Ananias antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört, von diesem Manne, wie viel Übles er deinen Heiligen getan hat zu Jerusalem. Und er hat all hier Macht von hohen Priestern zu binden, alle, die deinen Namen anrufen. Und der Herr sprach zu ihm: Gehe hin, dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Drei Fragen eines Jesusjüngers. Die erste Frage heißt: Herr Jesus, bist du wirklich so stark? Überschätzt du dich nicht? Ich möchte Ihnen das zeigen. Sehen Sie, in den letzten Jahren haben wir unablässig so schreckliche Prozesse erlebt, wo Männer vor Gericht standen, die in der Nazizeit massenhaft und grauenvoll gemordet haben. Das Schreckliche ist, dass nicht einer da war, der sagte: Ich habe gesündigt. Nicht einer. Sondern dass sie alle die schlimmste Entschuldigung vorbrachten, die zu bringen ist: Ich hatte einen Befehl zu befolgen. Was ist das doch für Tyrannei über Menschen, Herr? Wenn solche schwerwiegende Befehle gegeben werden können, ohne dass auch nur der Pips eines Widerspruchs erfolgt. Jesus, mein Herr, ist kein Tyrann. Er, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, gibt hier einem seiner Leute einen Befehl: Geh zum Saulus. Und der Ananias widerspricht munter. Das ist das Reich Gottes, verstehen Sie? Da gibt es keine Vergewaltigung der Herzen, keine Tyrannei. Ananias widerspricht. Und der Herr Jesus hört sich geduldig an. Ich habe mir diesen Widerspruch ein bisschen auseinandergefaltet. Der Ananias wird in Gedanken und Worten etwas so gesagt haben: O Herr, dieser Saulus ist ein blutiger Mörder und Verfolger deiner Leute. Zu dem soll ich jetzt gehen und sagen, ich bin ein Christ? Also, Herr Jesus, genauso gut kann ich ja meinen Kopf in den Rachen eines Löwen stecken. Und nicht so einen alten, dressierten wie im Zirkus, sondern eines, der direkt aus dem indischen Dschungel kommt. Oder nee, wo kommen die Löwen her? In Afrika, ne? Ja. Habe ich Schule gefehlt. Also kann ich ebenso gut meinen Kopf in den Rachen eines Löwen stecken. Nun ja, denkt Ananias: Herr Jesus, du kannst mich natürlich bewahren. Und wenn du es nicht tun willst, bin ich bereit, für dich zu sterben, wie ja so viele für dich gestorben sind. Aber Herr, ich bin verwirrt, sagt er. Du sagst mir, dass es darum gar nicht geht. Du sagst mir, dass dieser schreckliche Saulus dein Jünger werden soll? Du sagst mir, dass er schon auf dem Wege dazu sei? Herr Jesus, überschätzt du da nicht deine Überzeugungskraft? Herr Jesus, das glaube ich nicht, dass ein Saulus dein Jünger wird. Der hat ein Herz von Stein. Herr Jesus, dem fehlt jede Voraussetzung, jede psychologische Voraussetzung, um zum Glauben an dich zu kommen. Er hat jede psychologische Voraussetzung abzulehnen. Nein, Herr Jesus, den wirst du nicht überwinden können. Solltest du so stark sein. So etwa ist seine Frage. Und nun muss ich sagen, mit einem Satz, diese ganze Rede des Ananias zeigt, dass er nicht glaubt, dass Jesus den Saulus überwinden kann. Und ich muss weiter sagen, so ein ungläubiger Ananias bin ich auch. Es gibt eine hübsche Geschichte von Spurgeon, von dem großen Erweckungsprediger, der eine gewaltige Wirkung hatte in London. Zu dem kam ein junger Pfarrer und sagte, ach, was sind Sie für ein gesegneter Mann, sehen Sie, bei Ihnen, da bekehren sich Menschen im Gottesdienst, kippen einfach um und werden Jesu Eigentum, drehen sich um. Ich kann predigen, so viel ich will, bei mir geschieht nichts. Darauf sagt Spurgeon, ja, glauben Sie denn, dass in jedem Gottesdienst sich jemand bekehren soll? Na, das meine ich natürlich nicht, sagt der Prediger. Darauf sagt Spurgeon, sehen Sie, das ist gerade der Fehler, dass Sie damit gar nicht rechnen. Sie sollten mit rechnen, dass jede Verkündigung des Wortes Gottes, die unter Gebet und Flehen geschieht, Sünder zur Buße und zum neuen Leben bringt. Ich habe mich ernstlich gefragt, Wilhelm Busch, nun bist du so lange Pastor in Essen, rechnest du damit, dass in deiner Predigt wirklich das geschieht? Ich bin Ananias. Es ist ab und zu geschehen, dass Männer aus diesem Kreis hier zu mir kamen und sagten, Pastor Busch, ich habe hier im Gottesdienst den Herrn Jesus als meinen Herrn und Heiland gefunden. Jedes Mal war ich dann eigentlich bestürzt und erschrocken, dass sowas geschieht. Von rechts wegen müsste ich bestürzt und erschrocken sein, dass es nicht jeden Sonntag geschieht, nicht wahr? Oh, was sind wir, Ananias? Herr Jesus, solltest du so stark sein, dass du einen Saulus überwindest. Aber ich sehe mich um und finde, dass die ganze Kirche eigentlich so Ananias-mäßig ist, dass sie ihrem Herrn eigentlich nicht viel zutraut. Wenn ich so den kirchlichen Laden heute ansehe, man betreut die Alten und die Schwachen und Kinder, Kindergärten. Schön ist das, gut. Aber die Saulusse, und wenn wir an die Saulusse rangehen, über Akademie oder dann reden wir von sozialen Fragen oder von oder irgend sonst etwas, aber nicht von davon, dass sie Sünder sind und in die Hölle kommen und umkehren müssen und dass Jesus für sie gestorben ist. Ach, eine Ananias-Kirche. Und meine Freunde, sie sind alle Ananias. Sie würden ja, die unter ihnen, die Jesus kennen, würden ja es riskieren, ihren Freunden und Kollegen einmal mit in ihre Gleichgültigkeit oder Gottlosigkeit hinein das Heil in Jesus zu bezeugen, das würden sie tun, wenn sie damit rechnen würden, dass Jesus tatsächlich solch ein Zeugnis braucht, um Herzen zu überwinden. Aber damit rechnen wir gar nicht. Und so schweigen wir lieber still und blamieren uns nicht. Es ist schon eine arme Sache von Ananias bis zu uns, nicht? Eine Christenheit, die einen Herrn hat, der von Toten auferstanden ist und die sagt, ach Herr, nein, Saulus nicht, der ist zu hart. Wenn wir doch einmal lernen wollten, was der Apostel Paulus einmal so merkwürdig im 2. Korintherbrief sagt, nehmen Sie mal dieses Wort auf. Und ob Jesus wohl gekreuzigt ist in der Schwachheit, so lebt er doch jetzt in der Kraft Gottes. Und ob wir auch schwach sind in ihm, so leben wir doch mit ihm in der Kraft Gottes. Wissen Sie davon etwas? Und ob wir wohl schwach sind in ihm, so leben wir doch mit ihm in der Kraft Gottes. O Gemeinde Jesu, du hast einen lebendigen, starken, siegreichen Herrn. Und mit ihm dürften wir Siege und Wunder erleben. Und nun zweites, ich sage aus dem Widerspruch des Ananias, da kommen drei Fragen, da sind drei Fragen dahinter und diese drei Fragen wollte ich ausgraben. Die erste Frage war die, Herr Jesus, überschätzt du dich nicht? Bist du wirklich so stark, einen Saulus zu überwinden? Und Jesus sagt, ja, so steht's von ihm, er wird die Starken zu Raube haben. Ah, es sind hier Menschen, die ein starkes Herz haben, abgebrüht bis dort hinaus, aber noch nie zusammengebrochen und seiner wirklichen Wiedergeburt gekommen. Jesus kann mit ihnen fertig werden. Ich will es glauben, ich will es ihm zutrauen heute Morgen. Ich will es ihm zutrauen, dass heute Morgen hier ein festgefahrenes, abgebrühtes Sünderherz zusammenbricht vor seinem Kreuz und er alles neu machen kann in ihrem Leben. Jetzt die zweite Frage. Die zweite Frage, die hinter der Einrede des Ananias steht. Die zweite Frage. Die heißt, wie ist das möglich? Wie soll das möglich sein, dass ein solch schuldbeladener Mörder ein auserwähltes Rüstzeug Gottes wird? Wie soll das möglich sein? Wir wollen die Frage einmal ansehen. Also geh hin, sagt der Herr Jesus zum Ananias, geh hin zu dem Saulus, er soll mir ein auserwähltes Werkzeug sein. Ananias entsetzt sich. Es kommt mir beinahe vor, als wenn er sagt, denkt, Herr Jesus, du bist ein bisschen vergesslich geworden. Ich muss dich an einige Tatsachen erinnern. Wissen Sie, meine Boys, die jetzt nicht hier sind, die gehen mit mir manchmal so ein bisschen so um, nicht? Wenn man so alt geworden ist wie ich, dann hat man nicht mehr alles so beieinander oder mal zu viel im Kopf. Und dann sind sie sehr höflich und erinnern mich dran, dass ja dies oder jenes gemacht werden müsste, dass ich einen Faden verloren hätte. Und so etwa redet der Ananias mit dem Herrn Jesus. Ich soll zu dem Saulus gehen, Herr Jesus, hast du eigentlich ganz vergessen, was das für eine Type ist? Herr, ich habe von vielen gehört, von diesem Manne, wie viel Übles er deinen Heiligen getan hat in Jerusalem. An seinen Händen klebt Blut, an seinen Händen klebt Blut unschuldiger Menschen, die er zum Tode gebracht hat, ins Gefängnis geworfen hat. Herr Jesus, das vergessen. So, jetzt muss ich hier einen ganz kleinen Einschub machen. Halten Sie den Faden fest, so in Klammern. Ich habe von vielen gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen getan hat. Ich muss eben erklären, was das Wort Heilige bedeutet. Denn durch einen völlig unbiblischen Gebrauch der römischen Kirche haben wir völlig falsche Begriffe von dem Wort Heilige. Unter Heiligen, ich will nicht lange darauf eingehen, Heilige sind nicht Leute, die einen Goldkranz um den Kopf haben. Heilige sind nicht Leute mit überschüssigen guten Werken, über die der Papst verfügt und die anderen Sündern zurechnen kann. Davon steht nichts in der Bibel. Sondern Heilige sind in der Heiligen Schrift Leute, die von Herzen an Jesus als den Sohn Gottes glauben, durch ihn Vergebung ihrer Sünden haben und Kinder Gottes geworden sind. Heilige sind Leute, die Gott gehören und es wissen. Das sind nach der Bibel Heilige. Diesen können wir es der Erbarmung widerfahren, Erbarmung, der mich nicht wehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühmt die Barmherzigkeit. Das sind die Heiligen. Fragen Sie sich, ob sie dazugehören. Zu den, wie die Bibel mal sagt, Heiligen und Geliebten Gottes. Aber nun Klammer zu. Der Ananias also erinnert den Herrn Jesus daran, etwas stürmisch, hast du vergessen, was dieser Saulus deinen Heiligen getan hat. Meine Freunde, aus den Worten des Ananias spricht eine sehr wichtige Erkenntnis. Eine sehr wichtige Erkenntnis, die in der Bibel eine große Rolle spielt. Das spricht nämlich die Erkenntnis, dass es kaum eine größere Sünde gibt, als dass man die Gemeinde des Herrn Jesus mit Spott oder Verfolgung antastet. Es ist in der Bibel immer wieder gesagt, dass eine der größten, schrecklichsten Sünden ist, mit Wort oder Werk die Gemeinde Jesu Christi, sein Volk, die ihm gehört, anzutasten. Schuld auch auf der Kirche, denken Sie, im Mittelalter wurde die Gemeinde des Herrn auf Scheiterhaufen verbrannt. Und wenn ich daran denke, was auch in den Zeiten der Orthodoxie bis in die Gegenwart in der evangelischen Kirche gesündigt worden ist, dass man sich wandte gegen die, die von Herzen dem Herrn Jesus gehören wollen und sonst nichts, die schlicht dem Worte Gottes glauben, ihm gehören wollen, dann graust mir. Das ist eine ganz schwere Schuld. Das steht in der Bibel immer, denn der Herr wacht über seine Erwählten und erkauften Volke. Die Bibel sagt, das ist sein Leib, seine Gemeinde. Und er sagt, wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an. Sehen Sie, das weiß Ananias. Und er sagt, diese Schuld hat der Saulus auf sich geladen, hat die Gemeinde des Herrn verstört. Und so sagt der Herr Jesus, was redest du von Werkzeug? Für diesen Mann, der deine Gemeinde verwüstet hat, die schwerste Schuld auf sich geladen hat, kann es nur Gericht und Zorn geben und sonst nichts. Hat er nicht recht? Denken wir nicht genauso? Und nun ist mir, wenn ich so menschlich von meinem Heiland reden darf, als sehe ich ihn lächeln. Als sehe ich ihn lächeln und sagen, O Ananias, hast du vergessen, dass ich am Kreuz starb für Sünder, auch für den Saulus, auch für dich, dass ich bezahlt habe für die Sünden der Welt, dass ich Gottes Lamm bin, das der Welt Sünden hinaufgetragen hat. Ananias, dass solch ein schuldbeladener mein Werkzeug wird, das ist möglich, weil das Kreuz von Golgatha da steht. Verstehen Sie? Die größten Umwandlungen unter Menschen sind möglich, seitdem Jesus am Kreuze starb und es hier Vergebung der Schuld gibt und nun reingewaschen werden durch sein Blut. Die größten Umwandlungen der Menschen sind möglich. Ein Saulus der Mörder kann Werkzeug Gottes werden, weil Jesus starb und das Kreuz von Golgatha da steht. Ich sage, ich sehe förmlich Jesus lächeln, also zum Ananias. Gewissermaßen sagt Ananias, es bleibt unwandelbar bei meinem Wort. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wenn es Saulus ist. Wenn ein Mensch, sagt der Herr Jesus gewissermaßen, wirklich umkehrt und seine Sünde mir hinlegt und glaubt, dass mein Blut rein macht von aller Sünde, der kann mein Werkzeug werden. Und ob eure Sünde blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Ich sag nochmal, es ist möglich, dass ein Saulus auserwähltes Werkzeug wird, weil das Kreuz von Golgatha da ist. Ich finde, dass der Herr Jesus gewissermaßen in diesem Gespräch so zwischen den Zeilen unbeschreiblich deutlich macht, was er einmal gesagt hat, ich bin die Tür. Hat Jesus mal gesagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird selig werden. Wer durch mich eingeht, wird selig werden. Er ist die Tür zum Leben, zum Gnadenreich Gottes. Der gekreuzigte Heiland ist die Tür zum Gnadenreich Gottes. Durch diese Tür ging nun der Saulus eines Tages ein, das besprechen wir noch. Durch diese Tür ist Ananias auch eingegangen. Durch diese Tür ist der Schächer von Golgatha eingegangen, dieser Raubmörder. Durch diese Tür sind sie eingegangen, Calvin und Luther und Graf Zinzendorf und Paul Gerhard. Dass ich gestehe, auch ich bin durch diese Tür eingegangen zum Gnadenreich Gottes. Und sie werden gebeten, auch durch diese Tür ins Gnadenreich Gottes zu gehen. Ich könnte mir denken, dass einer sagt, also ich möchte mich in eine solche Sünder- und Mördergesellschaft nicht hineinmengen. Gut, sage ich, brauchen Sie ja nicht. Es gibt im Reich Gottes, wie gesagt, keinen Zwang und keine Vergewaltigung. Sie können sich eine Religion bauen ohne das Kreuz Christi, bitte. Aber dann müssen Sie sehen, wie Sie mit Ihrer Schuld fertig werden. Und wenn Sie sagen, ich habe keine, nun, dann wird Gott Ihnen klar machen an jenem Tage. Wir singen gerne ein Lied, das heißt, der Weg zum Paradiese führt über Golgatha. Lassen Sie mich noch ein drittes kurz sagen. Die drei Fragen, die hinter der Einrede des Ananias stehen. Die erste war, Herr Jesus, bist du wirklich so stark? Ja, sagt er, ich will die Starken zum Raube haben. Herr Jesus, wie ist das möglich, dass solch ein schuldbeladener Werkzeug wird? Weil mein Kreuz da ist. Und noch ein drittes. Die dritte Frage, die hinter der Rede des Ananias steht, die dritte Frage ist die, Herr Jesus, warum gerade dieser Mann? Geh hin, sagt Jesus, dieser Saulus soll mein auserwähltes Werkzeug werden. Da sieht der Ananias im Geist eine Menge Christen vor sich, die er kennt, Jesus-Jünger, und denkt, die wären alle sehr geeignet, auserwählte Werkzeuge zu werden. Was ist denn das für eine Kaprize, Herr Jesus, dass du nur ausgerechnet deinen schlimmsten Feind dazu machen willst? Warum gerade dieser? Und auf diese Frage kriegt er keine Antworten, wir auch nicht. Hier kann man nur sagen, freie Erwählung. Man stößt in der Bibel immer wieder am Schluss darauf, Erwählung. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern gesagt einmal, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich muss offen gestehen, ich glaube, ich hätte nie mich zum Herrn Jesus bekehren können, wenn ich es nicht alles das geglaubt hätte. Er hat mich erwählt. Das sollten Sie fassen. Ihr habt mich nicht erwählt, ich habe euch erwählt. Sehen Sie, während der Herr Jesus dieses Gespräch mit Ananias führt, sitzt der Saulus noch in seinem Zimmer und ringt damit, dass sein ganzes Leben verkehrt war. Er hat es gut gemeint, war alles falsch. Wie kann ich das gut machen? Wie kann ich das gut machen? Und dann geschieht es, darüber sprechen wir, dass der Ananias kommt und ihm sagt, Jesus hat dich erwählt. Du sollst sein Eigentum sein. Sein Blut macht dich jetzt rein, macht alles gut, quäl dich nicht länger. Mit gut machen, er hat es gut gemacht, er hat dich erwählt, gib dich ihm. Und ich kann mir denken, wie alle Quälerei des Saulus in diesem Augenblick zu Ende kommt. Er kann ganz neu das Kreuz sehen, von dir erwählt, als ich auf falschen Wegen lief, von dir erwählt. Da sinkt er nieder und wird Jesu Eigentum. Ich las neulich in der Lebensgeschichte eines Großen im Reiche Gottes, den ich noch gekannt habe. Er war lange Jahre dort Vorsitzender Gemeinschaften in Deutschland, Pfarrer Michaelis. Und er erzählt, wie er als junger Pfarrer darum gerungen hat, Heilsgewissheit zu bekommen. Je mehr er ein heiliges Leben führen wollte, desto weniger gelang ihm das. Er klammerte sich ja wieder daran, dass Jesus ja für Sünder gestorben ist, aber es war kein Friede und kein Heil. Und ich denke, es sind viele Leute hier. Und dann erzählt er, wie er an dieses Wort Jesu geriet. Ich habe euch nicht erwählt. Ihr habt mich nicht erwählt, ich habe euch erwählt. Und da sagt er, etwa so in dem Augenblick war es, als wenn meine Füße auf Felsengrund gerieten. Als wenn die Unruhe von mir abfiel. Er hat mich erwählt und will es glauben. Und es ist versiegelt dort am Kreuz von Golgatha. Nun soll das gelten. Es ist seine Sache, dass er so einen armseligen Kerl erwählt hat, der ihm nichts versprechen kann. Das ist seine Sache. Aber wenn es ihm gefallen hat, mich zu erwählen, dann sage ich von Herzen ja dazu. Da hat er Grund unter den Füßen. Es gibt aus der Erweckungszeit im vorigen Jahrhundert ein Lied, in dem es am Schluss so heißt, und das ist ein wichtiges Gebet. Ich hoffe, einige von Ihnen verstehen es. Lass mich in deiner Nägel mal erblicken, meine Gnadenwahl. Und nun wollen wir beten. O Herr, du hast den Saulus aus großen Tiefen und einer dummen Religiosität herausgeführt und aus großer Schuld auf den Felsen des Heils. Und wir möchten dich bitten, tu das auch uns. Ja, lass dein Geist unter uns mächtig wirken, dass am Ende Lippen dein Lob singen müssen. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 201 den zweiten Vers singen. Nach dem Segen aus Anhang 53 den dritten Vers singen. Schön leuchtet die Sonne, schön leuchtet.